zweiten Podcast von diesem Jahr von Persönlich.com. Herzlich willkommen. Bei uns ist der Nick Lüthi, Redakteur von Persönlich.com. Mein Name ist Matthias Hackeret. Ich bin der Verleger. Nick, Good News, Bad News. Was ist für dich Anfang von diesem Jahr eine schlechte und eine gute gewesen? Klar, Gran Montana hat alles dominiert, aber es hat ja auch ein paar Sachen gegeben nebenzu.
Ja, das ist manchmal fast schwierig zu unterscheiden, was ist gut und bad. Da hat's im Bad hat's auch Good News drin. Also ein Beispiel vor Berichterstattung, die mir positiv aufgefallen ist, zu den USA, zu den Vorgängen rund um die Einwanderungsbehörde ICE, bin ich per Zufall auf einen Link von der New York Times gestoßen und habe festgestellt, dass ich die abonniert habe. Ich lese die viel zu wenig und dann habe ich Zugriff auf eine Analyse, wo sämtliche Videos, sämtliche verfügbaren Handyvideos, wo die Erschießung von dieser Frau in Minneapolis dokumentiert haben, hat New York Times so zusammenmontiert, dass man wirklich aus jedem Blickwinkel und dort Video so gestoppt und kennzeichnet, hier passiert das, da sieht man die Drahtstellung, die nach rechts geht, da sieht man den Beamten, der vorher dort gestanden ist. Also innerhalb von relativ kurzer Zeit nach dem Vorgang hat man dort bereits ein sehr umfassendes Bild gehabt. Andere Medien noch schnell geschaut, im Tagesanzeiger sind einzelne Videos eingebettet gewesen, aber das, was New York Times dort geleistet hat, ist wirklich eine Kompilation von sämtlichen online verfügbaren Videos in kürzester Zeit quasi versuchen, ein Gesamtbild zu machen und so natürlich auch das offizielle Narrativ von der Regierung können zu widerlegen, dass es quasi Selbstverteidigung war.
Und interessant ist ja medial, also wir haben es letzte Woche bei Gran Montana diskutiert, dass vieles über Berichterstattung mittlerweile über die sozialen Medien geht, über TikTok, also außerhalb von den etablierten Medien, außerhalb auch von den Internetseiten.
Ja, aber eben genau in dem Fall habe ich es gut gefunden, dass man es wieder zurückholt.
Oder? Genau, und das haben wir ja auch gehabt. Inside Paradeplatz hat das zum Beispiel auch gemacht. Wir haben das miteinander noch angeschaut von Gran Montana, die Videos, die schrecklichen Videos aus dieser Bar raus, auch in einem neuen Kontext drin. Und ich glaube, da ist auch wieder eine neue Form, dass man versucht, diese Sachen zu kommentieren und irgendwie in ein anderes Umfeld einstellen.
Das ist die genuine Leistung, die eine Redaktion muss machen, wenn sie nur wiedergibt, was auf TikTok, auf Instagram sowieso schon zu sehen ist. Dann ist das ja kein Mehrwert, aber eben eine Kompilation, wirklich ohne Recherche, was ist überhaupt verfügbar, plus eine Bewertung. Also ist das, sieht man das, was behauptet wird und was sieht man genau? Dort ist die Leistung von der redaktionellen Medien unbestritten und wird weiterhin seine Berechtigung haben. Matthias, deine Good News?
Ja, Amerika ist natürlich das grosse Thema. Wir sind fast überfordert. Jeden Tag kommt etwas Neues, muss man es wieder in einen neuen Kontext stellen. Und ich glaube, das ist schon eine Chance für die bewährten Medien, da eine Einordnung zu geben, was bei dieser Trump-Regierung alles passiert. Misspositiv ist gewesen, Drei-Königstage. Interessant gewesen, auch über die sozialen Medien ist diskutiert worden. Man hat auf Facebook und Instagram immer mehr Fake-Videos, wo Leute abschissen werden. Und das ist auch das Negative vom Ganzen. Meta macht nichts dagegen. Viele Leute verlieren Geld wegen dem. Ich habe gesehen, jetzt gerade einen Fall. Ein gefälschtes Testament von Freddy Heer ist auf Instagram auftaucht und dort stand der Freddy Heer. Sie war sehr wohlhabend gewesen, wie er sein Geld in deren und deren Stiftung investiert hat und die Leute sollen da mitmachen. Ganz klar, ist ein Beschiss. Und da finde ich, dass die Meta, wo glaube insgesamt, habe ich irgendwo gelesen, 7 Milliarden mit diesen Videos weltweit verdienen, sollte etwas unternehmen. Das ist ein bisschen der negative Punkt von der Woche.
Bleiben wir doch gerade bei den Bad News. Was hat dich aufgeregt? Was ist richtig schlecht gewesen?
Ja, das ist schon das. Also, dass wir natürlich auch Kontrollen jetzt ein bisschen verloren haben über das, was da im Internet alles kommt. Eben, wir haben ja auch die Diskussion mit ChatGPT, mit der künstlichen Intelligenz, dass plötzlich Leute verfremdet sind in einem anderen Kontext. Das hat zum Beispiel Videos gegeben, die sind jetzt auch wieder gelaufen auf Facebook. Peter Spuhler zum Beispiel oder Christoph Flocher oder Karin Keller-Sutter, wo Leute Empfehlungstipps geben, die sagen, tun dort in investieren, ihr gewinnt nachher 20% und da gibt es sehr viele Leute, die auf das eingehen, das sieht sehr echt aus und das Geld ist dann weg. Da finde ich einfach, da hat Meta eine Funktion oder auch eine Aufgabe, dass man im Prinzip das stoppt und irgendwie sagt, das geht einfach nicht und bis jetzt ist da nichts passiert.
Meine Bad News ist ein Kommentar in der NZZ letzten Samstag, wo sehr viele Leute sehr stark irritiert hat. Der Chefredakteur hat anlässlich vom Nationalen Gedenktag quasi ein Victim-Blaming gemacht. Also die Opfer von der Brandkatastrophe in Gran Montana hat ihnen mangelnde Selbstverantwortung vorgeworfen, so in einem Anflug von libertärem Übermut. Also sehr, sehr irritierend, dass man das in einem Leitmedium muss lesen, statt ihrem Fluchtinstinkt zu folgen, zücken die Partygäste ihre Smartphones und lassen so wertvolle Zeit verstreichen. Auch das entspricht einfach nicht allem, was man aus der Psychologie weiss, wie das sich Menschen bei einer anbahnenden Katastrophe verhalten, wo man im Nachhinein natürlich genau weiss, wie man sich hätte müssen, aber im Moment, wo wie etwas Schreckliches passiert, weiss man das ja nicht und bleibt eher noch dort, geht mit der Gruppe, orientiert sich an der Gruppe. Also das ist sehr, sehr irritierender Beitrag gewesen an dem nationalen Trauertag von der MZZ und entsprechend hat so viele Reaktionen gegeben, Kommentare. Vielleicht ist das die Absicht gewesen, also wenn man gesehen hat, allein auf der Webseite selber hat es 750 Wortmeldungen gegeben, die meisten kritisch bis negativ. Einen Tag später in der MZZ am Sonntag, wo der Beat Balzli, der Chefredakteur, auch noch einmal Gramontana aufgegriffen hat und dort quasi das föderalistische Unding von der Gebäudeversicherung, die in den einen Kantonen obligatorisch sind und in den anderen nicht, also eigentlich sehr ein analytisches, wichtiges Thema, dort hat es halt nur 50 Kommentare gegeben, weil das halt nicht so ein Aufreger ist gewesen, sondern sachlich, nüchtern, neutral, wie man das eigentlich von der NZZ schon gewöhnt ist.
Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen wie Gramontana. Ich meine, das war ein super GAU gewesen. Wird wieder einmal so etwas passieren, kann auch passieren. Der Mensch ist ja nicht perfekt und ich finde jetzt auch, das Wallis-Bashing finde ich nicht gut. Also natürlich ist die Kultur vielleicht ein bisschen anders wie in Zürich oder in Bern, aber es kann theoretisch auch in Zürich passieren, es kann auch in Bern passieren. Und das Zweite ist natürlich schon, ich meine, ich habe mir auch überlegt, was ich gemacht hätte. Ich wäre auch einer gewesen von denen, der gefilmt hätte und denkt hätte, ja, was passiert da? Man ist dann leicht vielleicht auch angetrunken oder in einer anderen Stimmung. Und das ist ein paar schwierig, das zu beurteilen im Nachhinein, was da passiert ist. Also von dem her finde ich, das Thema ist irgendwo auch ein bisschen ausgereizt. Es ist eine Katastrophe, es ist extrem traurig. Viele Leute haben das Leben verloren. Viele Eltern sind natürlich jetzt auch irgendwo vor dem Nichts, wie sie ihre Kinder verloren haben. Und man muss auch durch, ich glaube auch ein Moment, wo man einfach dann mal ruhig ist und sagt, es ist so, wie es ist. Ja, und jetzt jeden Schritt und alles zu analysieren, ich glaube, das braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit. Und ich finde jetzt auch, man merkt es auch in den Medien, das Thema ist irgendwie erschöpft, oder? Man hat alles gesagt, was man darüber sagen kann. Es ist eine brutale Katastrophe gewesen. Es geht allen tief, aber jetzt muss man einfach mal abwarten, was rauskommt und nicht mehr aufhören, auch mit der Spekulation.
Also vor allem die juristische Aufbereitung, die, ja, muss, man ja, die, natürlich, die muss man begleiten, die muss man
medienkritisch begleiten. Natürlich, aber jetzt auch muss man ein bisschen aufpassen mit dem Besserwissen, dass wir sagen, bei uns hätte das nicht können passieren, oder sind die Walliser, oder sind die Intriganten dort unten. Eine Katastrophe kann überall passieren, oder? Ich mag mich erinnern, Hallenbad Uster 1985, das ist im Kanton Zürich passiert. Hat auch jeder gesagt, ist unmöglich, es ist passiert, oder? Und von dem her finde ich, dass, haben die Medien auch irgendwie plötzlich so eine gewisse Selbstgerechtigkeit über einen Fall, wo unverständlich ist natürlich und ein Super-GAU ist. Aber das Leben geht dann irgendwie weiter.
Ich glaube, die Schwierigkeit ist dort, wenn hört man auf mit der intensiven Berichterstattung? Also nimmt man dort das Publikumsinteresse zum Maßstab und findet ja, wie weiterhin gelesen wird, wie die Themen interessiert, dann bleibt man dran, obwohl vielleicht schon alles gesagt ist. Oder findet man selber irgendwann, so wie du es vorhin mehr gesagt hast, jetzt ist die auch mal gut und es passieren auch noch andere Sachen auf der Welt.
Ja, ich habe auch interessant gefunden, der Pamela hat ja einen Scherz gemacht über die Rolex-Uhren, oder? Also, ist ein anderer Fall gewesen im letzten Jahr, wo die Schweiz auch beschäftigt hat, natürlich viel weniger tragisch, hat keine Tote gegeben, einfach höhere Zölle. Und es hat irgendwie auch gezeigt, ich habe am Anfang gefunden, kannst du das machen im Kontext von Gramontana. Und ich finde, man kann es machen, weil das Leben geht ja irgendwie weiter und es gibt auch wieder neue Facetten. Und ich merke auch, wenn ich die Zeitung heute lese, ich habe irgendwie das Gefühl, das Interesse lässt langsam nach. Es geht jetzt irgendeine gewisse Normalität und das ist auch in der Trauer normal, dass dann irgendwann wieder der Alltag kommt, es kommen andere Themen und der Gramontana wird uns natürlich die nächsten Jahre sicher beschäftigen, da kommt wieder ein Prozess und zäb und zäb. Und vor allem für die Brandopfer ist das natürlich brutal, weil die leben natürlich mit diesen Verwundungen. Und ich glaube, diesen Opfern wird es viel mehr nützen, wenn man in 2-3 Jahren auch noch an sie denkt und die Geschichte nicht ganz zur Vergessenheit übergeht. Aber ich finde jetzt einfach, bei Gramontana, das Leben kommt irgendwie wieder zurück.
Ja, kommen wir zum Thema von der Stunde oder vom Tag, vom gestrigen Tag, nämlich die aktuellen, die neuen Radiozahlen. Und dort ist ja interessant zu beobachten, was passiert ist mit den Reichweiten, die die SRG verloren hat aufgrund von der UKW-Abstellung. Wir haben dort
gesehen... Seid ihr ein bisschen überrascht, gell? Wir haben vor einem Jahr schon mal darüber diskutiert.
Ja, mir hat... Also überrascht, nein. Ich bin einfach nicht so sicher gewesen, ob der Rückgang monokausal nur wegen UKW ist, weil es gibt Zahlen, die zeigen, dass bereits vor der Abschaltung bei der SRG ein Rückgang stattgefunden hat. Man muss immer aufpassen, so mit einfachen, naheliegenden Zuordnungen. Klar, in dieser Dimension, wie wir es jetzt beobachten, ist der Fall klar. Also die UKW-Abschaltung hat einen klaren Impact gehabt. Das, was die SRG mit ihren Radiosender verloren hat und das, was die Privaten vor allem zugelegt haben, das ist hauptsächlich wegen der UKW-Abschaltung. Aber das ist eine Momentaufnahme. Die SRG wird ja zurückkommen. Also das Pendel wird dann wieder in eine andere Richtung ausschlagen. Darum ist das, was wir jetzt sehen bei den Radiozahlen, die zum Teil massiven Verluste von den SRG-Sender, SRF 1, 200'000, Viertelmillion weniger, von über 1 Million auf rund 800'000 runter, das wird sich irgendwann dann wieder einpendeln.
Ja, ich finde es interessant. Ich finde, das UKW ist auch ein bisschen zum Symbol geworden, jetzt ein bisschen für den Zustand von der SRG und ich glaube, das wird das ganz grosse Thema sicher in unserer Branche werden. Die Abstimmung im März, das wird uns unheimlich beschäftigen auch. Überall, ich habe jetzt auch gemerkt, wenn man irgendwie an einem Abendessen ist, unter Medienleuten, es wird alles diskutiert, nur über das Thema. Und UKW ist fast ein bisschen zum Symbol geworden. Auch ein bisschen für die Hilflosigkeit von der SRG in dieser Situation umzugehen. Also, ich glaube, die Abstimmung, ich weiss nicht, wie es du beurteilst, da könnte schon noch eine Überraschung geben.
Ich gebe überhaupt keine Prognosen ab. Ich habe das auch bei Nobilag nicht gemacht. Ich bin auch dann davon ausgegangen, dass die Abstimmung könnte angenommen werden. Jetzt glaube ich sogar noch viel mehr, dass das möglich wäre. Aber es ist 50-50 und wird knapp. Das ist das, was ich immer sage. Und die Position will ich auch nicht ändern. Gleich noch schnell zurück zu den Radios. Interessant ist ja, dass insgesamt das Radio als Medium extrem stabil ist. Das sagt dort das Forschungsunternehmen Mediapuls, das die Zahlen im Auftrag von der Branche erhebt. Also die Gattung ist stabil und stark. Also umso erstaunlicher ist eigentlich, dass man über den technischen Vektor diskutiert und nicht sagt, hey, Radio ist ein Medium, das lebt, das floriert, das interessiert. Es sind unglaubliche Zahlen. Es sind, ich glaube, über 5 Millionen Menschen, die einmal pro Woche Radio hören. Es sind 93% der Bevölkerung, die regelmässig ein Radio einschalten. Also es sind Zahlen, es sind Traumzahlen, die Print könnte neidisch werden, die aber auch online könnte neidisch werden, wenn man nachher noch die Hördauer anschaut. Also so, zum Beispiel der längste Gehörsender, also der die längste Hördauer hat, ist die Musikwelle von SRF. Ich glaube, über 2 Stunden pro Tag im Schnitt. Also das sind Traumwerte.
Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Wesen vom Radiomacher. Der Radiomacher ist ja eigentlich eher ein bisschen introvertierter gegenüber dem Fernsehmacher, ist vielleicht auch ein bisschen bescheidener. Ja, Radio ist doch ein Medium, das immer da gesagt ist. Und wenn es darauf ankommt, ist es eigentlich das schnellste Medium. Gut, es gibt auch noch Internet und so. Aber wenn man etwas hören will und so, dann geht man natürlich aufs Radio. Ich merke es auch selber bei mir. Ich habe lange immer Spotify gehört, meine französischen Hits und weiss Gott was. Und irgendwann hast du wieder die Sehnsucht, dass einmal eine menschliche Stimme mit dir redet. Und das ist halt schon das Radio. Und ich habe es jetzt auch gemerkt, also natürlich die heillose UKW, aber auch im Radio, wenn ich unterwegs bin, höre ich sehr viel DAB. Du hast plötzlich eine Sendervielfalt, auch Sender aus der Romandie oder Sender aus Deutschland, wo du gar nicht kennt hast. Und das bietet dir eigentlich nur das Radio. Und von dem her freut mich da, dass die Zahlen insgesamt, wie du vorhin gesagt hast, so gut sind, wie ein Radio hat gleich noch immer noch eine Sexiness, hat eine Geschwindigkeit, hat eine Direktheit, die vielleicht das Fernsehen nicht hat, die viel komplizierter ist. Und von dem her ist es trotz UKW eigentlich eine gute Situation.
Genau. Du hast vorhin das Thema schon angeschnitten, der 8. März, das ist das grosse Ereignis in diesem Jahr, Abstimmung über die Halbierungsinitiative. Verschiedene Komitees sind schon öffentlich auftreten, haben Stellung genommen dazu. Die Initianten selber, die sind noch nicht gekommen mit der Kampagne, da darf man gespannt sein, was da kommt. Man hat ja gehört, dass der Alexander Segert mit der Agentur Goal die Kampagne werde machen, also Schäfli-Plakat und so, kennt man die Bildsprache, was da genau kommt. Wir sind gespannt. Was wir aber wissen, ist, dass am Donnerstag, am Nachmittag um 13:30 der Albert Rösti sein amtlich offiziell Auftritt hat als der Bundesrat, der das Geschäft vertritt als Medienminister und wo gegen die Initiative ist.
Ja, das ist ein schwieriger Spagat, den er hat. Er ist ja, da wird er natürlich immer wieder hören und da bringt er auch nicht mehr weg, er ist ja in dem Komitee. Man kann dich ja nicht mehr aus einem Komitee rausnehmen, darum wird er immer in dem Komitee sein, als Nationalrat, noch zusammen mit dem Tommy Matta haben sie das lanciert. Ich glaube, jetzt ehrlich, der Albert Rösti ist für die SRG. Also er ist eigentlich vom Herzen jetzt mittlerweile dafür, dass die SRG die Abstimmung gewinnt. Ist auch mit den 200 Franken, die er abgegangen ist, oder weißt du, 300 Franken abgegangen
auf
ist.
300, genau.
Auf 300 Franken abgegangen genau. Ist. Ich glaube, das ist kein böser Winkelzug gewesen, sondern er hat im Prinzip wollen da einen Kompromiss schaffen. Und er wird sich jetzt zusammen auch, man hat es jetzt gesehen, im Zürcher Kaufleute zum Beispiel, tritt drauf mit der Susanne Wille. Also er engagiert sich, also er hat das ein bisschen zu seinem Thema gemacht. Ich selber bin eigentlich auch gegen die Initiative, habe ich ja ein paar Mal jetzt schon gesagt, hat viele Leute überrascht natürlich. Aber ich glaube, eine starke SRG ist wichtig, obwohl die SRG meiner Meinung nach sehr viele Fehler gemacht hat. Eben der UKW-Entscheid hätte man können vermeiden, aber es ist jetzt halt so passiert. Aber ich glaube, wir haben in der Schweiz einfach gleich zu wenig ambivalente Konkurrenz, die es gleich könnte machen wie die SRG. Deutschland ist ein bisschen anders, da gibt es natürlich RTL, vor allem, die haben sehr gutes Newsprogramm immer gehabt. Sat.1 und Privatsender sind einfach in einer anderen Positionierung. Also von dem her hat die SRG für die Schweiz eine wichtige Funktion. Und das Zweite, was ich eben noch finde, die SRG gibt das ganze Ökosystem etwas zurück. Also Filmförderung zum Beispiel wird von der SRG unterstützt. Wir haben auf der anderen Seite, wir haben es am Anfang von dieser Sendung gesagt, Google, Meta etc., die in der Schweiz sind, da kommt gar nichts zurück. Also von dem her ist die SRG meiner Meinung nach ein Teil von der Schweiz.
Ja, und ich glaube noch, und darum bin ich auch gegen die Initiative, so viel Geld aus einem Mediensystem rausnehmen und zu hoffen, dass der Betrag, den man quasi bei der SRG abschränzt, dass der durch Private zurückkommt, das ist illusorisch. Also das würde hier und jetzt unterschreiben oder darauf wetten, dass der Betrag nicht von Privaten geleistet wird, weil das halt häufig auch Investitionen sind in Bereichen, die nicht rentabel sind. Also ich denke gerade irgendwie Filmproduktionen, Kulturberichterstattung, aber auch Informationsjournalismus. Das sind alles Bereiche, wo eben nur über eine öffentliche Finanzierung möglich sind und wo, wenn man es privat macht, ist das vielleicht eine Zeit lang möglich, aber man hat keine langfristige Garantie. Wenn schwierige Zeiten kommen, dann stellt man so etwas wieder ein.
Ja, eine Alternative wäre natürlich, kann man jetzt nicht machen, dass es eine Steuer gibt für die SRG, wäre auch eine Möglichkeit statt die Abgabe. Aber wie gesagt, die Diskussion wird jetzt andauern und ich würde sie zu Herzen sagen, wie der Mike Müller, der gesagt hat, es sind alles irgendwie Protestanten. Es stimmt nicht einmal bei Tommy Wagner, es stimmt nicht einmal bei Tommy Matter, ich glaube, er ist katholisch sogar. Das ist ja der falsche Ansatz wieder. Ich meine, man sollte das können diskutieren, die Diskussion ist wichtig. Die SRG hat meiner Meinung nach vieles falsch gemacht, aber trotzdem, es ist ein Bestandteil vom Schweizer Mediensystem und es ist ein wichtiger Bestandteil. Also, wir haben es auch wieder gesehen, das Rennen da am Lauberhorn. So kann es nur die SRG machen. Also von dem her hat sie eine wichtige Funktion. Aber wie die Abstimmung rauskommt, da wird man sehen. Was mich überrascht hat, glaube auch in der Romandie gibt es grossen Widerstand, wo man immer gesagt hat, die Romandie sei sehr SRG-freundlich. Aber wir werden es noch ein paar Mal diskutieren. Nick Lüthi, besten Dank. Nächste Woche wieder die Zeit auf Persönlich kommen.